Jesus, ich danke dir, dass du lebst und dass du nicht fern bist, sondern dass du nah bist. Dass du nicht passiv bist, sondern dass du aktiv bist. Und dass du nicht gegen uns bist, sondern für uns bist. Deine Liebe hat triumphiert, Jesus. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Öffne uns die Herzensaugen, Geist der Wahrheit. Geist der Weisheit und der Offenbarung, wir brauchen dich, dass du uns lehrst und dass du uns deinen Weg zeigst, dass du uns Jesus zeigst, dass wir deine Liebe neu ergreifen können, Herr. In Jesu Namen, Amen. Ich sei dankbar für das, was Margret und Tabea gesagt hat. Jemand hat mal gesagt, ein Christ, der nicht betet, ist vergleichbar mit einem Menschen, der versucht, die Luft anzuhalten. Man kann das vielleicht, also ich bin kein guter Taucher und kein guter Luftanhalter. Meine Frau besiegt mich da immer, wenn wir baden gehen. Ich muss sagen, wer am weitesten taucht, gewinnt. Und ich komme hoch und sehe es schon, weiß nicht, am Ende des Schwimmbeckens. Und ich ärgere mich. Genauso ist es, wenn der Christ nicht betet. Man kann das für eine Zeit lang, man kann doch vielleicht so ein Stück tauchen, aber irgendwann musst du wieder Luft holen. Irgendwann musst du rauskommen aus dem Wasser, irgendwann musst du deine Lunge neu mit Sauerstoff füllen, weil sonst stirbst du. Und so ist es auch mit dem geistlichen Leben, was wir tragen. Wir können für eine Zeit lang auf Gebet verzichten. Und am Anfang mag das auch nicht besonders auffallen, aber irgendwann wird der Gebetssauerstoff im Blut immer weniger und du merkst, du musst wieder beten. Du musst wieder Luft holen. Und ich denke, dass diese Wahrnehmung, wenn wir so lange nicht gebetet haben, dass uns das nicht mehr auffällt und uns nicht mehr auffällt, dass uns etwas fehlt, dann ist es Zeit, Buße zu tun und zurückzukehren. Jeder Mensch ist geschaffen mit der Ewigkeit im Herzen. Das steht im Prediger, Kapitel 3, Vers 11. Und jeder Mensch hat die Sehnsucht nach Gott. Jeder Mensch hat die Sehnsucht nach dem Schöpfer. Jeder verlorene Sohn weiß, auch wenn er es nicht mental weiß, weiß es im Herzen, wo er herkommt. So. Ich habe das mal im Film gesehen. Wenn jemand, weiß ich, eine längere Zeit auf Sauerstoff verzichtet, aber nicht stirbt, dann kann das enorme Schäden im Gehirn verursachen. Und die Menschen sind dann, entweder sie sterben oder sie sind behindert oder irgendwas setzt aus. So ist es auch, wenn wir auf Gebet verzichten. Ja. Wir brauchen das Gebet. Es ist so wichtig, dass wir den Draht zum Vater behalten. Und ein Christ, der nicht die Bibel liest, ist vergleichbar mit jemandem, der nicht isst. Ja, ich bin kein besonders guter Faster. Bei mir kann man das Beispiel ganz gut anwenden. Wenn ich einen Tag lang nichts gegessen habe, ich brauche unbedingt, das ist wie mit dem Luftanhalten, ich bin ein perfektes Beispiel. Wenn ich einen Tag nicht gegessen habe und mein Magen knurrt und da fühlt man diesen Schmerz, wenn die Magenwände so, ich glaube, daher kommt das ja, Christian kann mich nachher, Enrico könnte mich dann korrigieren, wenn die Magenwände aneinander reiben und dann knurrt der Magen und man muss unbedingt wieder irgendwas zu sich nehmen. Wenn man vielleicht gerade arbeitet oder was Anstrengendes macht oder Fahrrad fährt, dann wird man auch so schlapp oder man ist dann schlecht gelaunt, genau. Und wir hatten mal, als wir noch uns bei Speckmanns immer getroffen hatten, hatten wir eine Schneeballschlacht danach. Ich habe mich richtig ausgetoben mit den drei Kindern. Und danach, ich hatte Hunger und mir wurde ganz fahl im Gesicht. Und Kerstin gibt mir gleich ein Brötchen in die Hand, dass ich wieder was zu essen habe. Und so ist das ist zu vergleichen mit einem Christen, der das Wort Gottes nicht hat. Ja, mein kleiner Fan. Ein Christ, der nicht betet, ist wie ein Mensch, der nicht isst. Du kannst 40 Tage fasten, vielleicht 41, 42, aber danach bist du tot. Es sei denn, Gott tut übernatürlich ein Werk, wie bei Mose. Das ist der einzige, von dem wir wissen, dass er zweimal 40 Tage hintereinander gefastet hat. So, wir brauchen das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Wir brauchen die Bibel. Wir müssen, und das ist wichtig für unser geistliches Überleben, das Gebet und das Wort Gottes. Luft und Nahrung. So, ich genieße das immer, wenn solche grundlegenden Sachen eigentlich, die wir alle schon gehört haben, was wir alle kennen, wenn jemand das erzählt und das als Zeugnis weitergibt oder ich eine Predigt zu dem Thema höre, das ist immer wieder gut, das ins zurückzurufen in die Erinnerung. Du vergiss nicht, dass du das brauchst. Vergiss nicht, dass du das brauchst. Wenn jemand im Natürlichen vergisst zu essen, dann ist er krank. So, und keiner von uns würde auf die Idee kommen, zu vergessen zu atmen. So, ja. Halleluja. So, die Predigt für heute. Lass uns mal den Philipperbrief aufschlagen. Wir befinden uns ja in dieser Predigtreihe zum Philipperbrief und mit Unterbrechungen. Das habe ich aber schon angekündigt, dass es nicht in einem Stück wird. Und wir waren mit dem ersten Kapitel fertig und jetzt beginnt das Kapitel 2. Und ich habe die Verse 1 bis 11 die letzten Tage immer und immer wieder gelesen und ich dachte, Herr, du musst zu mir sprechen. Du musst zu mir sprechen, Herr. Es fällt mir sehr schwer zu predigen, ohne dass Gott zu mir gesprochen hat. Das, was mir ein Herzensanliegen ist, ist nur das, was Gott zu mir redet, auch weiterzugeben. Paulus hat im Römerbrief, ich glaube, das ist Kapitel 15 oder 16, weiß ich mehr genau, sagt er, ich wage nicht zu reden, was Gott nicht durch mich gewirkt hat. Und so will ich auch nicht wagen, etwas weiterzugeben, was nicht von ihm kommt. So, und ich habe diesen Text gelesen und ich dachte, ja, du musst zu mir reden. Diese Verse, die ich so gut wie auswendig kann, sind so, ja, so gewaltig. Und dann habe ich mich erinnert an diesen Spruch und habe dann über diesen Spruch nachgedacht. Und der Spruch war, was du nicht selber lebst, das darfst du auch nicht predigen. Und ich dachte mir, Jesus, was darf ich denn dann überhaupt predigen? Dann könnte ich vielleicht Buße predigen und mich selbst demütigen und immer wieder umkehren. Aber diese Schriftstelle habe ich ganz ehrlich zu Gott gesagt, ich lebe das noch nicht. Vielleicht lesen wir einfach mal den ganzen Abschnitt, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Kann das jemand vorlesen? Franz, kannst du das vorlesen?
Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Denn er soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Bis zu dem Lied, was wir heute gesungen haben, die Liebe des Retters, habe ich nicht gewusst, was ich denn jetzt hier dazu sagen soll. Und das sind Schriftstellen, über die habe ich schon oft gepredigt. Auch schon komplett diesen Abschnitt und auch punktuell schon. Ja, es wird relativ oberflächlich, aber ich denke, da kommt dann später noch mehr. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Paulus beschreibt hier eine Gruppe, oder er beschreibt Segnungen, die vorhanden sein können in einer Gemeinde. Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes und Herzlichkeit und Erbarmen. Eine Gemeinde, die diese vier Dinge hat, ist, oder so eine Gemeinde zu werden, ist sehr erstrebenswert. Und nicht nur so eine Gemeinde zu werden, sondern dass unsere Familien erfüllt sind mit diesen vier Dingen. Dass unser eigenes persönliches Leben Zeugnis davon gibt. Das ist sehr erstrebenswert. Ermahnung in Christus. Das heißt, die Fähigkeit, die Sensibilität, von Christus Korrektur zu empfangen. Von ihm direkt durch den Heiligen Geist und durch meine Geschwister. Belehrbarkeit und Korrigierbarkeit sind eines der wichtigsten Eigenschaften eines Jüngers. Ein Jünger, der nicht belehrbar ist, das widerspricht sich in sich. Weil Jünger bedeutet einer, der lernt. Und wenn ein Jünger sagt, ich bin ein Schüler, es ist wie wenn ein Schüler sagt in der Schule, ich gehe in die Schule, ich bin ein Schüler, aber lernen will ich nichts. So ist das, gehört es zur, oder sollte es die Grundeinstellung eines jeden Christen sein. Ermahnung in Christus, Korrektur von ihm und von den Geschwistern gern zu empfangen. Und da haben wir sicher alle noch Kapazitäten, Potenzial, genau. Wir haben alle noch Potenzial, da drin zu wachsen. Dann heißt es hier, gibt es Zuspruch der Liebe. Das heißt, dass eine Gruppe von Leuten, ein Ehepaar oder eine Familie oder eben eine Gemeinde, dass die Kommunikation, dass die Gemeinschaft geprägt ist von Liebe. Es gibt nichts Schlimmeres für mich zu sehen, jetzt zum Beispiel beim Kids Club, wenn Eltern mit ihren Kindern, weil sie nicht erlöst, nicht errettet sind, wenn Eltern mit ihren Kindern reden in einem Ton und in einer Art und Weise komplett ohne Liebe. Das verletzt mich innerlich, oder das tut mir, ich kann den Schmerz für mich spüren, den das Kind spürt. Eine Familie sollte eine Darstellung dieses Wortes sein, Zuspruch der Liebe. All das, was wir tun, all das, was wir sagen, sollte in dieser Liebe geschehen. Das zeichnet eine gesunde Familie aus. Ja, das ist eine gesunde christliche Familie ist nicht, dass die Kinder immer super aussehen, wenn die zum Gottesdienst kommen und sich nie was zu Schulden kommen lassen und dass das alles perfekt abgerundet ist und der Mann hat einen guten Job und die Frau ist immer gute Hausfrau und alles sieht äußerlich perfekt aus. Das hat überhaupt nichts mit einer christlichen Familie zu tun. Sondern das, was eine christliche Familie ausmacht, ist die Liebe, die man spürt, wenn man in ihrer Mitte ist. Und deswegen kennen wir auch nie jemanden wirklich, wenn wir nicht bei ihm zu Hause waren. Wenn wir nicht erlebt haben, wie redet die Person mit ihrem Partner, wie redet die Person mit ihren Kindern. So, Zuspruch der Liebe. Gemeinschaft des Geistes. Paulus spricht hier von einer Gruppe von Menschen, wo jeder Einzelne Gemeinschaft mit dem Geist hat. Wo jeder Einzelne Gemeinschaft, Beziehung mit Gott hat. Wo man nicht sagt, okay, ach, ich lehne mich zurück, der Pfarrer da vorne, der hat schon den Draht zu Gott, der betet so, der liest die Losung, der wird das schon machen und wenn ich ein Problem habe, dann bete ich vielleicht mal kurz und gehe dann zu dem und das ist schon okay. Jeder von uns ist gerufen, eine Beziehung, einen Draht zu Gott zu haben. Dieser Klerus, diese Trennung aus oberen Kirchenmännern und unterem Gefolg und man geht zu dem Pfarrer, zu dem Pastor, zu dem Priester, das kommt aus den Götzentempeln in Rom und in Griechenland.
Aber manchmal zweifelt man
auch bei Gott. Ja, klar. Und diese Hierarchie wurde übernommen in die Gemeinde. Und das sehen wir auch noch heute. Aber Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns, jeder allein für sich, einen Draht, eine Beziehung zu Gott hat. Gemeinschaft des Geistes. Und wenn wir diese, wir hatten das auf der Bibelschule, das hieß gekreuzigte Beziehungen. Klingt erstmal, wow, was ist das? Aber man hat die Beziehung nach oben und wenn wir diese Beziehung haben, können wir diese Beziehung haben. Wenn wir alle einen Draht zu Gott haben, haben wir automatisch einen Draht zu denen, die auch einen Draht zu Gott haben. Gemeinschaft des Geistes. Und daran liegt es, dass Leute aus Norwegen und Brasilien und Mexiko und England und sonst woher kommen können, aus Afrika. Wir haben die noch nie zuvor gesehen, aber wir merken sofort, da ist eine Verbindung da, wir gehören zur selben Familie. Auch wenn wir nicht die Sprache sprechen, sind wir trotzdem Familie. Und dann heißt es Herzlichkeit und Erbarmen. Dieses Wort Herzlichkeit, das ist ein Übertragen, weil wenn wir das direkt so, wie es im Griechischen stehen, vorlesen würden, da würden wir alle denken, was ist denn jetzt los? Da sagt Paulus, Eingeweide und Erbarmen. So, also es ist gut, dass das mit Herzlichkeit übersetzt wird. Aber was Paulus meint, ist das, was auch in den Evangelien immer wieder angesprochen wird, wenn Jesus Mitleid hat mit der Volksmenge. Das heißt, er sah die Volksmenge, die war wie Schafe ohne ein Hirten. Und er wurde innerlich bewegt. Splanitzomai. Die Gedärme haben sich umgedreht. Und das ist genau dasselbe, wovon Paulus hier spricht. Dieses innerliche Mitgefühl, diese Herzlichkeit und Erbarmen. Eine Gemeinschaft oder eine christliche Gemeinschaft, eine Familie und eine Person, die nicht mehr richtet. Die nicht mehr über den Nächsten richtet und sich erhebt oder sich aufbläht oder sich etwas einbildet, sondern die immer für den anderen ist. So, und dann sagt Paulus, diese vier Dinge, wenn die bei euch vorhanden sind, wenn die bei euch vorhanden sind, sagt er, so macht meine Freude völlig. Setzt noch einen drauf. Setzt noch einen drauf. Ja, wir würden denken, wenn wir so eine Art von Gemeinde haben, wir haben alle Gemeinschaft des Geistes, wir haben alle, sind alle Belehrer und es gibt Ermahnung und Ermunterung in Christus und wir haben diese Herzlichkeit, diese Erbarmen unsere Kommunikation, unsere Beziehungen sind total von Liebe geprägt. Und so, wow, jetzt können wir uns oben auf die Terrasse setzen mit dem wunderschönen neuen Kissen. Könnt ihr euch da mal angucken?
Genau.
Danke, Elie Schäfer. Ja, unsere Lounge. Wir haben jetzt eine Lounge. Genau, nur für VIPs. Sind alles wir, okay. Dann würden wir uns da hinsetzen und denken, jetzt haben wir es geschafft. Aber Paulus sagt, nein, ihr sollt nicht stehen bleiben. Ihr sollt nicht an diesem Punkt verharren. Das ist nicht der volle Wille Gottes für euch. Das ist gut, was ihr bisher hattet, aber es geht noch weiter. Und dann sagt er, macht meine Freude völlig. Ich freue mich schon, aber meine Freude über euch, wie ihr euch entwickelt habt, wie Christus in euch Gestalt gewonnen hat, soll noch größer werden. Und dann redet er weiter. Wie wird die Freude von Paulus völlig gemacht? Indem ihr eines Sinnes seid, und das ist übrigens auch die Freude Gottes, ja. Indem ihr gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das ist so dieser Vers 5, ist der Vers, der in der Mitte steht, im Zentrum. Und um den sich herum die anderen Verse aufbauen. Und in Vers 5 können wir eigentlich sehr gut zusammenfassend sehen, was Paulus uns hier eigentlich sagen will. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Genau übersetzt steht da, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch ist. Was ein Riesenunterschied ist. Wow, und ist. In der Elberfelder steht, habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus ist. Habt dieses Denken. Habt die Herzenseinstellung. Euer inwendiger Mensch, eure Motivation soll genau dieselbe sein, wie es auch bei Jesus war. Jesus hat nichts aus Selbstsucht getan, nichts aus nichtigem Ehrgeiz, sondern hat in Demut den anderen höher geachtet als sich selbst. Er hat nicht auf das Seine geschaut, sondern auf das des anderen. Das ist eine sehr gute Frage, Sabine. Dankeschön. Wird es uns Erdenkindern gelingen?
Das gelingt nicht. Jeder Mensch ist egoistisch.
Halleluja. Sabine, du gibst mir eine Steilvorlage für die Predigt.
Ja, ja, das ist so.
Jeder Mensch ist Egoist. Dankeschön.
Nee, bloß, aber
halt so schön ab und zu noch. Ja. Da kommt schon wieder eine Abstufung.
Naja,
so ganz schlimm wollen wir es dann doch nicht sagen. So ganz böse sind wir ja dann doch nicht. Okay.
Ich kann scheiße
reden. Naja, ja. Ja, lassen Sie mal Römer Kapitel 3 ausschlagen. Muss ich noch mal gucken.
Wenn ich das noch mal als Mensch kann, dann setzt du mich in der Reihe.
Ach, Quatsch.
Ich kann auch nicht alles mündig.
Helfen mir mal bitte. 10. Ja, das können wir vorlesen, das ist gut. Römer 3, Abvers 10. Oder wir lesen Abvers 9. Wie nun, haben wir etwas Gutes voraus? Redet über die Juden. Haben wir als Juden, die wir im Bund mit Gott stehen, irgendetwas Besonderes? Und er sagt, ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Ja, also das Zeugnis der Schrift ist eindeutig. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Wir haben das in dieser wunderbaren Predigt letzte Woche gehört von Thomas. Wir können nichts tun, nichts, was von Wert ist, nichts, was gut ist, nichts, was Bestand hat, es sei denn, dass Jesus es durch uns tut. Ja. Jesus selbst hat gesagt, ich kann nichts aus mir selbst tun, sondern was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Was ich von ihm höre, das spreche ich. Jesus, und das lesen wir dann auch in Philipper 2, hat sich selbst entleert. Er hat sich selbst entäußert. Das Wort ist so interessant, das kann auf so viele Arten und Weisen übersetzt werden, aber es bedeutet, Jürgen muss mich dann korrigieren, wenn das nicht so ist, aber ich glaube, es bedeutet, dass das Inwendige nach außen gekehrt wird. Das ist wie, wenn man etwas sauber machen will, wir haben so einen Brötchensack, den hat Elisa uns geschenkt, da kommen morgens immer unsere frisch gebackenen Brötchen oder vom Bäcker rein, und der ist dann voller Krümel. Und wenn wir den sauber machen, dann tun wir das Inwendige nach außen drehen und klopfen das ab, damit er schön sauber ist und da keine Krümel mehr drin sind. Und das ist genau dasselbe, was Jesus gemacht hat. Und genau das, sei mal ganz still, und das ist genau dasselbe, wozu Jesus uns ruft. Das Inwendige, alles was uns betrifft, alles was wir aus uns heraus können, all das was uns erfüllt, was wir aus eigener Leistung, aus eigenem Antrieb tun, das muss nach außen gekehrt werden. Wir entäußern uns selbst. Und dann, Dankeschön, und dann, wenn wir leer sind, bleiben wir nicht leer, sondern wir verlieren unser Leben, damit wir es finden. Ein anderer tritt an unsere Stelle. Und das ist das Geheimnis von Philipper 2. Das ist das Geheimnis des eigentlichen Christenlebens. Wir entäußern uns selbst. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den, der mich gerettet hat. Das Leben, was wir leben sollen, wozu die Schrift uns aufruft, wozu kein Erdenmensch fähig ist, es sollen wir gar nicht vollbringen, sondern es ist Jesus, der es vollbringt. Habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus ist. Das ist nicht irgendwie ein abstraktes, guckt ihn an, macht ihn nach, versucht es auch so best wie möglich, sondern ladet ihn ein, in eurem Herzen Raum zu nehmen. Ja. Er durch euch, er durch dich. Das ist das Geheimnis von der Gemeinschaft des Geistes, von dieser Herzlichkeit, dem Erbarmen. Das ist das Geheimnis von diesem Zuspruch der Liebe. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Lass uns mal den ersten Johannesbrief aufschlagen. Merkt ihr die Salbung, das frische Wort vom Himmel? Halleluja. 1. Johannes, Kapitel 5. Jetzt muss ich mal gucken, wo es steht. Danke, Jesus. Vers 20, fast am Ende. Ganz kurz zum ersten Johannesbrief.
Für die fleißigen Bibelleser unter uns.
Wenn du diese Erkenntnis, die ich gerade kurz angerissen habe, nicht hast, dann wird der erste Johannesbrief dir ein völliges Rätsel bleiben. Und du wirst dagegen laufen wie gegen eine Betonwand und wirst nicht verstehen, wie Johannes sagen kann, wer aus Gott ist, tut die Werke Gottes. Wer sündigt, ist nicht aus Gott. Wenn du nicht liebst, dann bist du ein Menschenmörder. Das würde uns, all diese Aussagen, ich habe das früher einfach schnell überlesen, komm hier, 1. 2. Johannesbrief, ist ja nicht mal ganz so schlimm. Und dann kommt Offenbarung, da habe ich mich wieder wohlgefühlt. Aber das ist, okay. Und jetzt Vers 20, 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Halleluja. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Warum hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ich und der Vater, wir werden kommen und Wohnungen bei euch machen? Gesundheit. Ich und der Vater werden kommen, wir werden Wohnungen bei euch machen. Und das meint er nicht irgendwie so im bildlichen Sinn und ja, irgendwie, er ist immer bei uns, obwohl wir ihn nicht sehen. Er kommt tatsächlich und macht Wohnung in dir. Er zieht ein. Er zieht ein. Und was ich ja immer gerne sage, du explodierst nicht. Das ist das erste Wunder. Der wahrhaftige Gott wohnt in dir und du explodierst nicht. Und jetzt von diesem neuen Wohnort aus, da will er nicht dich vertrösten und dann mit Ach und Krach dem Lamme nach und irgendwie, irgendwann wirst du schon im Himmel sein, sondern wenn er jetzt in dir lebt, ist er mit all seiner Kraft, mit all seiner Demut, mit all seiner Liebe, mit all seiner Barmherzigkeit, mit all seiner Stärke, mit seinem Willen durchzuhalten, seinen Ausharren, all das, was ihn ausmacht, ist jetzt in dir drin. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und das unterscheidet uns von jedem Erdenbürger da draußen. Wir haben eine Kraftquelle, von der die Welt nichts weiß, von der Religion nichts weiß, einschließlich christlicher Religion. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und er lebt jetzt in uns. Wir sind in ihm. Ich liebe dieses Lied, wir haben das mal eine Zeit lang ganz oft gesungen. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Vielleicht können wir das dann nach der Predigt noch singen. Aber jetzt lass uns nochmal zurückgehen zu Philipperbrief. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch ist. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, das ist das, was ich gesagt hatte, er entleerte sich, er kehrte das Inwendige nach außen, er entleerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. In den vorherigen Versen beschreibt Paulus die Gesinnung Christi und in den nachfolgenden Versen beschreibt er auch die Gesinnung Christi. Er, Jesus, der in Gestalt Gottes war, das alleine, was für eine Gestalt hat Gott, das können wir nicht begreifen. Außerhalb von Raum und Zeit, ein ewiges Wesen, war vor allem da, was es jemals gab. Und wird immer da sein, auch wenn schon alles vergeht. Und Jesus war in dieser Gestalt. Jesus war in der Gestalt Gottes. Und jetzt passiert das, was das Unfassbare, das Unmögliche, das was eigentlich unseren Glauben so erstaunlich macht und so abhebt von allem anderen. Dieser Gott wird Mensch. Stell dir mal vor, du wärst Gott und du könntest durch die Zeit hin und her reisen und du könntest dir die entferntesten Galaxien anschauen und du würdest doch nie auf die Idee kommen, aus dir selbst heraus, ach, ich lege jetzt mal all das, was mich als Gott auszeichnet, ich lege das jetzt mal ab, ich höre jetzt mal auf damit, mal was Neues probieren und ich werde ein Mensch. Der Mensch ist alles das, was Gott nicht ist. Deswegen ist die Quelle, oder also nur so als Nebensatz, kommt mir gerade dieser Satz, die Quelle der Demut Gottes ist seine Allmacht. Und die Quelle der Demut des Menschen ist unser Nichts. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und ohne das Wort ist nichts geschaffen. Nichts ist ohne Jesus geschaffen worden. Er ist Schöpfer Gott. Und das, woran wir an Weihnachten denken, wo wir unsere netten Krippenspiele haben, ich war der Wirt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist das größte Wunder, was wir uns vorstellen können. Gott wird ein Mensch. Und zu dem Knackpunkt kommen wir dann noch. Er entäußerte sich selbst und er nahm diese Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Alles an seiner äußeren Erscheinung war Mensch. Wir könnten jetzt ein Bibelstudium machen über das Menschsein Jesu und wir würden sehen, er hatte Hunger, er hatte Durst, er war müde, er weinte, er war richtig zornig, er hatte ganz viele menschliche Züge. Wenn man ihn angeschaut hat, du konntest nicht sehen, dass an ihm irgendetwas Besonderes wäre. Wenn er jetzt hier wäre, wir würden sagen, ja, herzlich willkommen beim Gottesdienst, wir sind die Netzwerkgemeinde, setz dich, wir können dann im Anschluss mal reden, falls du Mitglied werden willst und gut, gibt es bei uns nicht, aber wir hätten ihn nicht unterscheiden können. Es umgab ihn kein Heiligenschein. Die einzigen, die ihn gesehen haben, wie er in seiner Göttlichkeit ist, waren Petrus, Johannes und Jakobus. Und die haben nichts verstanden. Die dachten, Jesus ist der Große mit dem Schwert, der die Römer alle wegmetzelt. Und auf einmal sehen die Mose, Elia und er fängt an zu leuchten. Aus ihm heraus kam ein Licht. Und Jesus sagt ihnen noch, bitte erzähl das niemandem, bis ich nicht auferstanden bin. Aber wie hätten die Leute sie angeschaut? Wir waren mit Jesus auf dem Berg und der ist zu einer Lampe geworden und da waren noch Mose und Elia und haben sich mit ihm unterhalten. Und was? Er hat die Göttlichkeit abgelegt und wurde Mensch. Ein wehrloses Baby. Ein Mensch in all seiner Schwachheit. Im Hebräerbrief heißt es, alles, womit wir versucht wurden, kennt Jesus. Jegliche Versuchung, die du erleiden könntest, oder wo du dich hingerissen fühlst zur Sünde, dieses Gefühl zu kämpfen gegen die Sünde, das kennt er. Das kennt er. Und nur so konnte er dann Hohepriester werden, aber das ist ein Thema für eine andere Predigt. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Ja. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Nur noch ganz kurz zu dem Thema. Nach seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt ist Jesus nicht wieder Gott geworden, also in seiner äußeren Gestalt nicht wieder Gott geworden. Er bleibt Mensch in Ewigkeit. Und er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Halleluja. Er hatte sich schon gedemütigt, hatte sich erniedrigt, hat sich selbst entäußert. Und dann sagt Paulus, er machte noch weiter, er setzte quasi noch einen drauf und er demütigte sich noch weiter und wurde gehorsam. Er wurde Gott gehorsam. Er ist den Weg zu Ende gegangen, bis zum Tod. Und er wollte den Tod nicht. Es hat ihm keine Freude bereitet. Er hat gesagt, Vater, bitte, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Er war, ja, Mensch. Und nicht nur zu irgendeinem Tod, sondern zum erbärmlichsten Tod, den man sich vorstellen kann. Der Tod am Kreuz. Qualvoll wie kein anderer. Ein langsames Ersticken. Und auf ihn die Sünde der Welt. Und das Getrenntsein vom Vater. Es ist so schön, dass das in Vers 8 wie den Höhepunkt markiert in dieser Passage. Ich hoffe, ihr habt...
Wie spät haben wir es eigentlich?
Und Punkt 12, okay. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld. Ich komme schnell zum Ende. Diese Passage, dieses Wort Kreuz markiert den Höhepunkt. Das Kreuz war der Wendepunkt in der Geschichte. War die ultimative Demonstration der Liebe Gottes. Und dieses Kreuz ist jetzt das Zentrum des Universums. Und an diesem Kreuz finden wir jetzt alles, was wir brauchen. Und an diesem Kreuz sterben wir ebenfalls und empfangen neues Leben. Und das, was kein Erdenbürger tun kann, in dieser Demut, in dieser Selbstlosigkeit, in dieser Liebe zu leben, können wir tun, weil er es durch uns tut. Ich kann mir noch das Lied zum Leben aus der Quelle. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese wunderbare Schriftstelle, für diese wunderbare Passage, wo Paulus keinen theologischen Vortrag hält, sondern er schreibt, was ihm auf dem Herzen brennt. Nicht irgendwelche abstrakten Lehrdogmen und Ideologien, die er da aufschreibt, sondern er schreibt auf, was er an Jesus wunderschön findet. Und so, Herr, bitten wir dich, dass du uns auch diese Schönheit zeigst. Zeig uns diese Schönheit, wunderbarer Gott, die du demonstriert hast. Dein Wort sagt, ach, nichts an dir war begehrenswert, aber doch ist alles an dir, an deinem Gang zum Kreuz, an dem Leiden, was du hast, all das ist so begehrenswert. Jesus, du hast gesagt, wenn ich erhöht sein werde, wenn ich am Kreuz hänge, werde ich alle Menschen zu mir bringen, werde ich sie alle zu mir ziehen. Herr, zeig uns, was da Begehrenswertes am Kreuz ist. Zeig uns, wie schön es ist, das Leben zu verlieren und das wahre Leben zu finden. Jesus, du hast gesagt, was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben, seine Seele verliert? Du forderst uns auf, unsere eigene Seele, unser eigenes Leben aufzugeben und das wahre, ewige Leben zu finden, was du selbst bist. Herr, wir beten dich an. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Deine Liebe ist das, was uns angezogen hat. Deine Liebe ist das, was uns hält. Und in deiner Liebe wollen wir gehen, wollen wir das Evangelium predigen. In dieser Liebe wollen wir Menschen begegnen. Danke, dass du unsere Quelle bist. Steht geschrieben, alle meine Quellen sind in dir.